Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Doch zunächst nach Zürich, das seit heute fest in Frauenhand liegt. Mehr als 1000 Frauen nehmen am Internationalen Frauenweltrat teil, der heute beginnt und eine ganze Woche dauert. Der Frauenweltrat des YWCA, also der Young Women's Christian Association, beschäftigt sich mit dem Thema Frauen schaffen eine sichere Welt. Katrin Uelzi über das größte christliche Frauentreffen.
Zürich wird weiblich und bunt, sagt Marlies Petrik vom Organisationskomitee.
Wir erwarten ca. 1000 Frauen aus über 100 verschiedenen Ländern mit ihrer Kultur, mit ihrer Kleidung, mit ihrer Hautfarbe, mit ihrem Dasein. Man wird sie erkennen an ihren Namensschildern, an den roten Taschen, die sie tragen. Und das ist ein Punkt, den ich denke, der wird sichtbar sein hier in der Stadt.
Der Internationale Frauenweltrat ist der weibliche Teil des YMCA, der christlichen Vereinigung junger Menschen. Alle 4 Jahre kommt der Frauenrat in einem anderen Land auf einem anderen Kontinent zusammen. Der Hauptsitz ist in Genf. Doch nach 77 Jahren tagt er das erste Mal wieder in der Schweiz. Zum ersten Mal in der Deutschschweiz, in Zürich. Um diesen Großanlass durchführen zu können, bewerbe sich eine Stadt wie bei den Olympischen Spielen, erzählt Marlies Petrik.
Wir haben kandidiert vor 6 Jahren mit einem Dossier einreichen und die Stadt vorstellen und die Kapazität, ein solches Meeting durchzuführen, wirklich einzubringen. Und das ist uns offensichtlich gut gelungen, sodass wir unsere Mitkonkurrentinnen ausstechen konnten und dann schlussendlich die Zusage bekommen haben.
Das Thema dieser Woche ist «Frauen schaffen eine sichere Welt». Gewalt gegen Frauen gehört genauso dazu wie Gesundheitsthemen, speziell HIV und AIDS, aber auch die Frage, wie können Frauen in der Wirtschaft, in Leitungsfunktionen gefördert werden. Zu einer sicheren Welt gehöre auch,
dass ich auch eine ökonomische Sicherheit habe oder eine Sicherheit, mich bewegen zu können zu den Tageszeiten, die ich für angemessen halte und mich nicht einzuschränken habe, dass ich für meine Rechte einstehen kann und dass ich wirklich auch mit am Tisch bin und nicht indirekt angesprochen bin. Ich denke, da geht es auch um Fragen, die jetzt vielleicht in der Schweiz nicht so offensichtlich sind, aber in Ländern, wo der Friedensprozess wirklich auch vorangebracht werden, dass Frauen auch am Tisch sind und diesen auch ja vertreten.
Frauen wollen aktiv sein, sollen sich in allen Lebensbereichen einmischen. YWCA, also die Vereinigung junger christlicher Frauen, gibt es schon bald 150 Jahre. 25 Millionen Frauen und Mädchen gehören dieser internationalen Organisation an. Das Jung im Namen der Vereinigung junger christlicher Frauen ist mit den Jahren zur Bürde geworden. So kämpft der Frauenweltrat schon längere Zeit gegen die Überalterung. Mit Erfolg, sagt Marlies Petrik. Sie war vor 12 Jahren das erste Mal am christlichen Frauenweltrat in Kairo mit dabei. Seitdem habe sich viel verändert. Die jüngeren Frauen hätten nun wieder eine Stimme.
Jung ist man so im internationalen Kontext, wenn man 30 oder jünger ist. Bei uns in dieser Mehrgenerationengesellschaft wäre man auch noch jung, wenn man 40 ist. Aber 30 ist so die Grenze, die man international oft anstrebt. Und das ist ein klassisches Beispiel, das ich wirklich sagen kann, das ist eine Erfolgsgeschichte. Der Einbezug jüngerer Frauen und die Delegationen sehen auch viel anders aus. In Kairo hatte ich so den Eindruck, ist das ein Treffen von Frauen zwischen 50 und 80? Und wenn man jetzt an ein Work Council kommt, sieht man, dass das eine viel vom Alter her gemischtere Gruppe da ist.
YWCA ist wieder jünger geworden. Doch gerade das stellt die Organisatorinnen vor neue Probleme. Denn gerade junge Frauen aus afrikanischen Ländern wie Nigeria und Kenia hätten Mühe, ein Visum für die Schweiz zu bekommen.
Der Hintergrund ist, dass man bei diesen Frauen, die keine Familie haben, noch wenig Einkommen oder Vermögen oder gar keines, eher wahrscheinlich mit der Angst im Hintergrund arbeitet, dass die nicht wieder ausreisen, dass die in der Schweiz bleiben würden. Und das ist für uns natürlich eine sehr große Herausforderung, weil wir wirklich möchten, dass die ganze Bewegung, auch junge afrikanische Länder und Frauen hier selber sprechen können und ihre Stimme einbringen können. Aber das ist wirklich ein Risiko, dass diese Frauen nicht hier sein werden.
Sie hätten nochmals interveniert bei den betroffenen Botschaften, sagt Marlies Petrik. Doch die Chancen seien sehr klein. Genau wissen tun sie es erst heute im Verlauf des Tages, wenn die Gäste aus aller Welt eintreffen. Doch aus gewissen afrikanischen Ländern wird man wahrscheinlich nur wenige junge christliche Frauen am Frauenweltrat in Zürich antreffen.
Katrin Jülci. Am letzten Montag fand der Berufungsprozess wegen der Holocaustleugnung durch den britischen Bischof Richard Williamson statt. Das Urteil soll morgen am Montag vor dem Regensburger Landgericht ergehen. Hans-Jörg Schulz erinnert an den Fall Williamson.
I believe there were no gas chambers. Yes.
Ich glaube, dass es keine Gaskammern gab. In einem Interview mit dem schwedischen Fernsehen hatte der Bischof der umstrittenen und erzkonservativen Pius-Bruderschaft, Richard Williamson, den Massenmord an 6 Millionen Juden durch die Nazis abgestritten. Das Amtsgericht Regensburg hatte ihn deshalb zu 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der völlig uneinsichtige Brite hatte dagegen wiederum Berufung eingelegt, weshalb morgen noch einmal Recht gesprochen werden muss. Der Fall hatte 2008 die katholische Kirche in eine tiefe Krise gestürzt. Exakt zu der Zeit, da das Fernsehinterview mit der Holocaustleugnung publik wurde, hatte der Vatikan die Aufhebung der Exkommunikation von Williamson und 3 weiteren Bischöfen der Pius-Bruderschaft bekannt gegeben. Viele Katholikinnen und Katholiken waren absolut entsetzt über diese Quasi-Rehabilitierung von Williamson, auch wenn man im Vatikan nichts über das Fernsehinterview wusste oder gewusst haben wollte. Die Kirchenaustritte mehrten sich. Andererseits wurde Williamson wegen seines Antisemitismus auf rechtsextremistischen Webseiten wie ein Held gefeiert. Aber Williamson bekam auch noch von anderer Seite Zuspruch. Er glaubt nämlich, dass 9/11, also der verheerende Anschlag auf die New Yorker Twin Towers, genauso eine Lüge sei wie die Ermordung von 6 Millionen Juden. Dafür bejubeln ihn nun extreme Islamisten, die aber oft genug eben auch Antisemiten sind. Solcherlei Ansichten vertritt Williamson übrigens schon lange, längst bevor er rehabilitiert wurde durch Rom. Es ist eigentlich undenkbar, dass man im Vatikan nichts wusste von den irren Sprüchen des Pius-Bruders. Wenn morgen die rechtliche Seite dieses Falles ad acta gelegt wird, dann ist die Causa Williamson noch nicht beendet. Schließlich ist der Holocaustleugner dann immer noch ein Pius-Bruder und ein vom Papst rehabilitierter Bischof.
Hans-Jörg Schulz. Nun zum Kirchenglücksspiel. Was auf die vielfältigen Hilfsprojekte der reformierten Kirchen aufmerksam machen soll, scheint nun nach hinten loszugehen. Hunderttausende Rubbellose sollen Ende August in den Gemeinden der Kirchen Aargau, Bern, Jura, Solothurn und Zürich verteilt werden. Doch Unmut regt sich. Viele Kirchgemeinden, wie etwa in Baden oder Aarau, weigern sich, die Lose zu verteilen. In den Kantonen Bern und Zürich spielen auch nur 20% mit. Gewinnen kann man übrigens nichts. Judith Wipfler wirft einen augenzwinkernden Blick auf die Aktion.
Rubbeln für Gott. Auf diese Schlagzeile im Zürcher Tagesanzeiger hätten viele Reformierte gerne verzichtet. Denn in den lose verteilenden Kantonalkirchen trifft die Aktion auf wenig Euphorie. Nur ein Viertel der Kirchgemeinden rubbelt aktiv mit. Da müssen sie schon Kracherwochen veranstalten, um eine 500.000 Kirchenglücksspiellose und das Volk zu bringen. Teuer genug ist die Aktion ja. Von 200.000 Franken ist die Rede. Huiuiuiui. Dabei hat es der rührige Kommunikationsbeauftragte der Aargauer Kirche immer um Innovation und Breitenwirkung bemüht, doch nur gut gemeint. Haarscharf daneben, mokieren sich viele. Kirche und Glücksspiel, das gehe nicht zusammen. Wir sind doch nicht Migros und Coop, protestieren die Protestanten. Und das reformierte Bürgertum findet Rubellose ohnehin geschmacklos, billig, unwürdig für Kirche. Ja, Rubellose sind auch mir etwas peinlich. Sie wecken aber meine kindliche Neugier und Freude. Aber weil es so peinlich ist, gehe ich zum Rubbeln eher in den Keller als in die Kirche. Was mich aber ernsthaft verwirrt, ist, dass ich beim Kirchenglücksspiel gar nichts gewinnen kann. Einen freigerubbelten Geldbetrag darf ich, nein, muss ich spenden. Und zwar für eins von den Kirchen erst noch vorgegebenes Projekt. Was soll das nun wieder? Wie didaktisch ist das denn? Sieh her, was die Kirche alles für tolle Projekte hat. Ob Mittagstisch für Einzelkinder, Sitztanzgruppe oder Jazzmatinee. Als ob ich das nicht wüsste und meine Kirchensteuer nicht auch längst und gerne dafür bezahlt hätte. Zugegeben, meine Kirche steht gar nicht in den Kantonen Aargau, Solothurn, Zürich oder Bern und sie rubbelt zum Glück auch nicht mit.
Judith Wipfler. Feierlaune im Südsudan und einhellige Freude bei den christlichen Kirchen über den jüngsten Staat der Welt. Mehr dazu in den Nachrichten von Hans-Jörg Schulz.
Weltkirchenrat wünscht Südsudan eine hoffnungsvolle Zukunft. Der Weltkirchenrat hat dem gestern neu gegründeten Staat Südsudan eine hoffnungsvolle, friedliche und erfolgreiche Zukunft gewünscht. In einem Brief an die Regierung in der künftigen Hauptstadt Juba erinnerte der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Olaf Fixe-Tveit, an die Rolle des Kirchenbundes bei der Konfliktlösung zwischen dem Nord- und dem Südsudan. Auch der Vatikan entsandte zur Gründung des neuen Staates eine hochrangige Delegation nach Juba. Die Republik Südsudan ist seit Samstag unabhängig und damit der 54. Staat Afrikas. Im Januar hatten die Südsudanesen mit überwältigender Mehrheit für eine Loslösung vom Norden gestimmt. Der Nordsudan ist muslimisch geprägt, während im Süden das Christentum stark verbreitet ist. Unter anderem deshalb halten die gewaltigen Konflikte und Grenzstreitigkeiten bis zum heutigen Tage an. SEK beobachtet Ausschaffungsflüge erst ab Herbst. Die Beobachter des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK werden erst ab Herbst bei den Ausschaffungsflügen mit dabei sein. Anlass für einen entsprechenden Hinweis des SEK war ein Bericht des Nachrichtenmagazins 10 vor 10 im Schweizer Fernsehen, wonach Polizisten am Donnerstag bei einem Ausschaffungsflug nach Nigeria einen abgewiesenen Asylbewerber geschlagen haben sollen. 2 von 21 Personen, die ausgeschafft werden sollten, wehrten sich derart, dass sie nicht ins Flugzeug geführt werden konnten. Einer davon wurde von Polizisten mit Faust und Schlagstock traktiert, teilte der SEK mit. Es handelt sich bei der Aktion um den ersten derartigen Flug nach Nigeria seit dem März 2010. Damals war es bei einem Ausschaffungsflug zum Tod eines jungen Nigerianers gekommen, der am ganzen Körper gefesselt war. Noch nicht dabei beim jüngsten Vorfall waren Beobachter des SEK, der kürzlich diese Aufgabe beim Bundesamt für Migration übernommen hatte. Derzeit werden die entsprechenden Beobachter des SEK erst rekrutiert, danach werden sie ausgebildet. Ab Herbst werden sie stichprobenartig an Ausschaffungsflügen teilnehmen. Margot Käßmann wieder im Dienst der Evangelischen Kirche. Die frühere Bischöfin von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, wird vom Frühjahr 2012 an für das Reformationsjubiläum von 2017 als Botschafterin tätig sein. Die nach einer Alkoholfahrt zurückgetretene Theologin lehrt im Moment als Gastprofessorin in Bochum. Im Jahre 2017 jährt sich zum 500. Mal der Thesenanschlag des Reformators Martin Luther an die Schlosskirche zu Wittenberg. Für dieses wichtigste Datum des Protestantismus in den nächsten Jahren soll Margot Käßmann mit ihrer außerordentlichen Popularität im In- und Ausland in Vorträgen und Predigten werben. Die Funktionsbezeichnung Botschafterin gibt es im evangelischen Raum bisher noch nicht. Spekulationen, Frau Käßmann werde in die Politik wechseln, wies sie immer wieder mit der Bemerkung zurück, sie sei eine Frau der Kirche. Und für ihr künftiges Amt kündigte sie an:
Ich werde mit Herzen, Mund und Händen gerne dazu beitragen, das Reformationsjubiläum und auch die jetzt schon angelaufene Lutherdekade in unserer Gesellschaft und über die Grenzen hinaus im ökumenischen und internationalen Kontext sichtbar werden zu lassen.
UNO vermeldet Fortschritte im Kampf gegen Armut. Die Armut nimmt in vielen Ländern und Regionen der Erde ab, heißt es im jährlichen UNO-Armutsbericht, der am Donnerstag im Völkerbundpalast in Genf vorgelegt wurde. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, weltweit könnte der Anteil der Armen bis 2015 unter 15% fallen. Der Zugang armer Menschen zu Wasser und zu Medikamenten habe sich in den letzten Jahren genauso verbessert, wie die Sterberate von Müttern zurückgegangen ist. Verringert hat sich auch die Zahl der Kinder, die vor ihrem 5. Lebensjahr sterben. Ban Ki-moon warnte in Genf aber auch davor, in den Anstrengungen bei der Bekämpfung der Armut nachzulassen. Noch immer hätten weltweit 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitären Anlagen und zur Abwasserentsorgung. Auch steige etwa die Zahl der neu mit dem HIV-Virus infizierten Menschen im Jahr um etwa 2,6 Millionen.
Das war der Blickpunkt Religion. Die Redaktion hatte Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.